Unser Thema heißt heute Missachtung königlicher Hochzeit. Missachtung königlicher Hochzeit. Ich denke, uns allen ist es bekannt, wenn Königssöhne oder Königstöchter heiraten, so ist es normalerweise immer etwas ganz Besonderes. Es werden viele Gäste zu solch einer Hochzeit eingeladen, vor allem natürlich der ganze Adel, Prominente und Regenten, alle, die viel zu sagen haben im Land. Und natürlich fällt es allermeist nicht an Schaulustigen aus dem Volk. Die Straßen sind gefüllt oder die Kathedralen, wo solche Hochzeiten stattfinden. Das ganze Volk feiert und freut sich mit. Und auch das Medien- und Presseaufgebot ist groß. So wurde das auch in ähnlicher Weise berichtet von dem Prinzen Karl Philipp von Schweden, als der jetzt im Juni geheiratet hatte. Das war jetzt nicht so eine ganz große Hochzeit, aber war schon auch was ganz Besonderes auch in Schweden. Und natürlich kommt da schon ein Volk in Bewegung und man möchte alles genau mitverfolgen, was da geschieht. Und welch eine Ehre ist es, wenn man sogar ganz persönlich zu solch einer Hochzeitsfeier eingeladen wird. Ja, zu einer königlichen Hochzeit. Also das wäre schon mal was Besonderes. Wenn wir hier in unseren heutigen Textabschnitt hineinschauen, so wird uns hier ebenfalls von einer königlichen Hochzeit berichtet. Der Herr Jesus nimmt es als ein Gleichnis her. Und wir lesen hier in Vers 1, und Jesus hob an und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Himmelreich ist einem menschlichen König gleich, der seinem Sohne Hochzeit machte. Der Herr Jesus zieht also hier einen Vergleich in diesem Gleichnis direkt zum Himmelreich. Und wer sich im Matthäusevangelium auskennt, wer sich schon mal damit befasst hat, ich habe auch schon mal das ganze Matthäusevangelium durchgepredigt, auch damals habe ich es bekannt gegeben, über 40 Mal wird uns hier vom Himmelreich berichtet oder vom Reich der Himmel. Das ist etwas ganz Besonderes im Matthäusevangelium. Und der Jesus sagt hier, das Himmelreich ist einem menschlichen König gleich, der seinem Sohne Hochzeit machte. Und auch zu dieser Hochzeit werden Gäste eingeladen. Sicherlich sehr viele. Und ganz besondere Gäste. Denn es war ja eine königliche Hochzeit, von der der Herr Jesus hier berichtet. Und jetzt geht zunächst die Einladung hinaus. Erstens, die Einladung des Königs. Das soll unser erster Punkt sein. Ich denke, wir hier in Deutschland sind es allgemein gewohnt, auch von unserer Kultur und Gesellschaft her, dass das Brautpaar die Einladungen weiterreicht. Zumindest so kenne ich es auch von meiner Heimat. Und ich denke, das hier in Bayern gleich, aber auch in ganz Deutschland wahrscheinlich, außer den Ausländern, die hier so auch sind und die anderen Religionen, da mag es teilweise anders sein. Aber allgemein gehen die Einladungen vom Brautpaar aus. Im Orient war das damals anders, ist vielleicht auch heute noch teilweise anders, dass die Einladung vielmehr von den Eltern ausgegeben wird. Oder wie es hier der Herr Jesus sagt, vom Vater des Bräutigams. Der König lädt zur Hochzeit seines Sohnes ein. Und der König hatte seinem Sohn alles bereitet. Auch schön, wenn der Bräutigam gar nicht viel zu tun hat mit Einladungen. Er lässt sich da einfach bedienen vom Vater und es wird alles bereitet, um eine schöne Hochzeit zu feiern. Jedenfalls der Vater, heißt es hier in Vers 3, sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Doch noch im gleichen Satz bestätigte Herr Jesus eine tragische Sache in dieser Hochzeitseinladung. Es heißt, aber sie wollten nicht kommen. Es wurden viele Leute eingeladen, aber sie wollten nicht kommen. Naja, denken wir manchmal, da kann es ja schon sein, dass sich Termine auch mal überschneiden, dass der eine oder andere nicht kommen kann. Oder dass man zuerst noch abwarten muss, ob man diesen Termin wahrnehmen kann in 6 Wochen, wann dann die Hochzeit sein wird und so weiter. Ob man da wirklich hingehen kann. Auch ich habe neulich von der Verwandtschaft, von einer Nichte von mir, eine Einladung zur Hochzeit bekommen. Mich hat es gefreut, dass sie jetzt endlich heiratet, weil da auch schon einiges Sündhaftiges im Spiel war. Aber der Termin ist gerade an dem Wochenende, wo eine ganz besondere Konferenz ist. Hab ich gedacht, das ist ja toll. Aber solche Dinge können eben auch passieren. Termine können sich überschneiden. Und wahrscheinlich werde ich dennoch die Hochzeit wahrnehmen. und nicht die Konferenz. Doch in unserem Text, da lesen wir nichts von Terminüberschneidung, sondern da lesen wir etwas anderes. Hier lesen wir vielmehr etwas von einer inneren Einstellung, welche die Geladenen bewegt hat. Hier wird ihre Motivation aufgezeigt in Vers 3, wo es heißt, aber sie wollte nicht kommen. Das ist ein Entschluss des Herzens, wenn er nicht kommen will. Hier sehen wir, dass etwas mit ihrer Motivation nicht in Ordnung ist. Sie wollte nicht. Schon ein äußerst merkwürdiges Verhalten. In unserem Text erkennen wir, dass sich der König von diesem Verhalten zunächst nicht einschüchtern ließ. Sicherlich habe er gedacht, was ist hier los? Das gibt es ja nicht. Geht man Einladung hinaus, man bereitet alles. Aber er ließ sich zunächst nicht einschüchtern. Die Einladung ging weiter. Eine Absage kann hier und da mal dran sein, doch dadurch lässt man sich nicht so schnell aus der Fassung bringen. Vers 4. Da sandte er nochmals andere Knechte hin und sprach, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Also der König lässt nochmals freundlich bitten, zeigt den Geladenen auf, es wird alles vom Feinsten sein, ihr braucht keine Bedenken haben, dass hier irgendetwas zurückbehalten wird, ihr könnt wirklich eine wunderbare Hochzeitsfeier erleben, bestens vorbereitet, bestes Essen, Fleisch von meinen besten Ochsen und vom Mastvieh, das ich geschlachtet habe. Also die Gäste sollen in reichlichen Genuss von bestem Essen kommen. Es soll eine wunderbare Feier werden. Der König hat bedacht, oder hat alles bedacht, was zur Hochzeitsfeier seines Sohnes gehört. Alles nur vom Feinsten. Kommt, denn es ist alles bereit. Die geladenen Gäste, die brauchten eigentlich nichts weiteres zu tun, als diese Einladung anzunehmen, sich Zeit nehmen und sich auf den Weg machen. Auf den Weg ins Königshaus. Und wenn wir jetzt hier diesen Vergleich in Bezug auf das Himmelreich hernehmen, den Vergleich zum Himmelreich ziehen, so fällt es uns sicherlich nicht schwer zu sehen, dass der himmlische Vater auch bis zum heutigen Tage Menschen für die Vermählung seines Sohnes einlädt. Ist alles bereit. Kommt, nehmt die Einladung an. Die Vermählung findet bald statt. Der allerhöchste König, El Elyon auf Hebräisch, der allerhöchste Gott, lädt hier ganz besonders auserwählte Gäste zu einem Mahl ein oder zu seinem Mahl. Wer ist das in diesem Falle des Gleichnisses? Zunächst sind das die Bürger Israels. Diese Einladung geht an die Bürger Israels. Der König lädt sein auserwähltes Volk zur Hochzeit ein. Und Israel wurde ja schließlich von Gott erwählt. Warum wurde es von Gott erwählt? In 5. Mose 7, Vers 7, da lesen wir, nicht darum, weil ihr zahlreicher wäret als alle Völker, hat der Herr Lust zu euch gehabt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Vers 8, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen. Darum hat der Herr euch mit mächtiger Hand herausgeführt und dich von dem Diensthause aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, erlöst. Aus Liebe hat Gott dieses Volk herauserwählt. Und weil er den Eid zu den Vätern halten wollte. Wir denken hier an Abraham, an Isaak, an Jakob und so weiter. Darum hat Gott, der Herr, dieses Volk zu seinem besonderen Eigentum erwählt. Und Frage, was ist Gottes Beweggrund, dass wir, dass du und ich zu ihm kommen dürfen? Was ist Gottes Beweggrund, dass wir zu seinem Sohn kommen dürfen? Was ist Gottes Beweggrund, dass er uns errettet und erlöst hat? Ja, es gibt nur eine Antwort. Es ist seine Liebe. Es ist immer seine Liebe. Es ist seine Liebe, womit er dich und mich liebte und liebt. Schlagen wir mal Epheser 2 auf dazu. Epheser 2. Epheser 2, Vers 4 und 5. Hier heißt es: Gott aber, der da reich ist an Erbarmen, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch uns, die wir tot waren durch Sünden, samt Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr errettet. Die Antwort heißt Liebe. Es ist immer nur Gottes Liebe. Es ist auch niemals unsere Leistung. Es ist Gottes Liebe. Zunächst ganz egal, wie unser Zustand aussieht. Und das dürfen wir nie vergessen, liebe Geschwister. Vergessen wir das nicht. Es ist allein Gottes Liebe, die uns mit ihm selbst versöhnt hat. Es ist allein Gottes Liebe, die uns in seine Kindschaft gebracht hat. Und was ist jetzt sein Ziel mit uns? Ja, Gott hat ein Ziel mit dir und mit mir. Es ist schon heute eine Zielsetzung, aber auch für alle Ewigkeit. Vergessen wir nicht, Gott hat mancherlei Ziele, aber eines der Ziele ist groß und wunderbar. Denn so oft drehen wir uns nur um uns selbst und meinen, ja, ich, und denken gar nicht an das, was eigentlich Gott haben will. 1. Korinther 1, Vers 9, das sollten wir auch kurz aufschlagen. Das ist auch eine ganz wichtige Stelle. 1. Korinther 1, Vers 9. Für was hat der Herr dich und mich berufen? Ein ganz großes Ziel. Vielleicht missachten wir das auch ganz schnell. Hier heißt es: Treu ist Gott, durch welchen ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Ist das kein Ziel? Das ist ein ganz gewaltiges Ziel. Welch eine hohe und königliche Berufung steckt da dahinter? Haben wir uns schon mal Gedanken darüber gemacht? Berufen zur Gemeinschaft seines Sohnes, zur Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes. Außergewöhnlich. Diese Gemeinschaft ist natürlich heute schon Realität, wenn wir versöhnt sind durch das Blut seines Kreuzes. Aber wisst ihr, diese Gemeinschaft, sie ist auch Ziel für alle Ewigkeit. Gemeinschaft mit dem Sohn zu haben. Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben. Und hier heißt es: Treu ist Gott. Er ist treu. Es liegt letztendlich nicht an deiner und meiner Treue. Treu ist Gott, durch welchen ihr berufen seid. Er hat gerufen. Er hat uns berufen. Zur Gemeinschaft seines Sohnes. Natürlich sollen wir auch eine Antwort geben auf seinen Ruf. Das ist klar. Kommen wir nachher noch drauf. Heute sehen wir ihn nicht. Wir glauben an ihn, an den Herrn Jesus. Und hoffentlich pflegen wir auch Gemeinschaft mit ihm. Und doch werden wir ihn eines Tages sehen, wie er wirklich ist. Den Herrn Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber es ist nicht nur das Sehen, sondern es ist diese Gemeinschaft, die wir mit ihm haben dürfen. Aber können wir uns das überhaupt vorstellen, ihm gegenüber zu stehen? Ich zittere jetzt schon, wenn ich an diesen Augenblick denke. Vor dem Herrn, der aller Herren, zu stehen. Am besten zu knien oder vor ihm auf den Boden zu fallen. Es wird gewaltig sein, Jesus in all seiner Herrlichkeit zu sehen. Petrus sagt: Welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt, an welchen ihr jetzt glaubet, ohne ihn zu sehen, und über den ihr euch freuen werdet mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. 1. Petrus 1, Vers 8. Das ist nur ein Etappenziel, ihn zu sehen, aber dann wirklich auch in dieser Freude die Ewigkeit zu verbringen. Man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Gemeinschaft mit ihm haben in all seiner Herrlichkeit, und das in der Herrlichkeit des Vaters im königlichen Hause. Das ist nochmal etwas weiteres. In goldenen Gassen einherzugehen, im himmlischen Jerusalem, in dieser Wohnung zu wohnen, die er uns jetzt zubereitet, woran wir beteiligt sind, wie diese Wohnung aussehen wird im Himmel, nicht hier auf Erden. Das wird groß sein. Gemeinschaft mit ihm haben, der dich am Kreuz durch das Vergießen seines Blutes aus den Stricken Satans und des Todes heraus geliebt hat. Gemeinschaft mit Jesus im Reiche Gottes haben. Nach solchen Dingen hatte auch dieser Mann, von dem wir aus dem Lukas-Evangelium gehört haben, eine tiefe Sehnsucht. Aus dem Text aus Lukas 14, Vers 15 haben wir es gesehen, wo jemand sagte, ja, selig ist, wer das Brot isst im Reiche Gottes. Und wir können es bestätigen, ja, Amen. Selig ist, wer daran teilhaben wird. Diesbezüglich sagte Herr Jesus eben dann dieses Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl. Und jetzt müssen wir nochmals auf Israel zu sprechen kommen. Was war Israels Berufung? Das Volk Gottes war berufen, um Gottes besonderes Eigentum zu sein. Und es war berufen, auch um in ganz besondere Gemeinschaft mit Gott zu treten. Israel ist nicht Gemeinde und Gemeinde ist nicht Israel. Das sind zwei besondere Heilskörper. Aber auch Israel ist berufen in eine ganz besondere Gemeinschaft mit Gott. Und dazu war der Herr Jesus nach Israel gekommen. Dazu war er in sein Eigentum gekommen, der wahrhaftige Messias. Und welch ein Fest wäre es gewesen, wenn Israel den Sohn Gottes wirklich erkannt hätte, wenn sie ihn aufgenommen hätten, wenn er mit Israel in dieser Gemeinschaft hätte sein Reich aufrichten können. Die königliche Einladung war da. Und wir wissen, wie Johannes der Täufer damals unterwegs war, bevor der Herr Jesus öffentlich aufgetreten ist. Wie ein Herold hat er die Menschen eingeladen und hatte den Messias angekündigt. Johannes der Täufer und andere hatten gerufen, macht euch bereit, kehrt um von euren verkehrten Wegen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Doch wir hatten es bereits gehört, die Geladenen, sie haben den Sohn nicht angenommen. Sie wollten nicht. Und der König sendete dann weitere Knechte und lässt verkündigen, was er alles vorbereitet hat. Jetzt werden wir wieder auf Matthäus zurückblättern. Dann lesen wir hier in Matthäus 22, Vers 5. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin. Der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die Einladung des Königs war da. Doch scheinbar gab es viel wichtige Dinge zu tun. Ja, da ist der Acker, der so dringlich bearbeitet werden muss. Hat mir diese Woche auch jemand gesagt, der muss auf seinen Acker gehen, kann nicht zur Kinder- und Jugendfreizeit, muss seinen Acker bearbeiten. Das heißt, keine Zeit für das Werk des Herrn, keine Zeit für Gott. Oder andere haben einen Gewerbebetrieb, vielleicht hat man mehrere Arbeiter, natürlich gibt es da viel zu tun, man muss schauen, auch dass die Produktion läuft. Auch da heißt es, keine Zeit. Der andere hat sich vielleicht frisch verheiratet oder hat Familie. Der Herr will etwas von ihm. Keine Zeit. Hab selber viel zu tun. Keine Zeit für das Werk des Herrn. Und sicherlich redet der Herr auch immer wieder zu uns in dieser Weise. Und er möchte dich und mich zu diesem oder jenem bewegen. Doch wie oft heißt unsere Antwort, keine Zeit. Meine persönlichen Dinge gehen vor. Wie tragisch. Gerade auch wenn wir die Zeichen der Zeit so deutlich sehen, wie noch nie. Man kann wirklich immer wieder nicht genug darauf hinweisen, wie noch nie. Und Jesus wird kommen. Ich komme bald, sagt er. Das ist Realität. Und wir sagen, keine Zeit, keine Zeit. Ich muss so viele andere Dinge tun. Meine Dinge sind wichtiger als die Wiederkunft des Herrn. So sieht es bei uns oft aus. Aber vielleicht sollte man uns auch immer wieder wachrütteln und sagen, was seid ihr für Narren und Toren? Ihr tut so, als ob ihr noch 1000 Jahre auf dieser Erde leben würdet. Dabei kann heute noch der Herr kommen. Was ist denn all dein Tun hier auf der Erde? Auf alles andere zu achten, nur nicht auf den, der sagt, siehe, ich komme bald, ich stehe vor der Tür. Hörst du schon mein Klopfen? Ich komme mit Macht und Herrlichkeit. Alles Alltagsgeschäft scheint manchmal so viel wichtiger zu sein. Es scheint so viel wichtiger zu sein als die Wiederkunft des Herrn. Alles scheint so viel wichtiger zu sein als die Einladung des Herrn für dieses und jenes. Der Apostel Petrus sagt uns nicht umsonst, wir sollen darauf achten, auf das prophetische Wort, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort erscheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Die Wiederkunft des Herrn ist so nahe. 2. Petrus 1, Vers 19. Nun, wir sind jetzt noch bei Israel, aber wir wollen auch uns immer wieder im Lichte Gottes prüfen. Von Israel lesen wir, sie achteten nicht auf die Einladung des Königs, sondern sie gingen hin, jeder seinem Alltagsgeschäft nach. Doch bitte, jetzt kommt die Kehrseite. Ich möchte es jetzt nicht überdrehen und sagen, Alltagsgeschäfte sind unwichtig. Du brauchst nicht an deinen Arbeitsplatz, du brauchst dieses und jenes nicht tun im Alltag. Du kannst alles verwahrlosen lassen um dich herum. So ist es nicht gemeint. Alltagspflichten sind auch wichtig und auch sie haben ihren Stellenwert und man muss auch vielen Pflichten nachkommen. Das weiß auch der Herr. Vieles ist wichtig und nützlich und wir können auch ihm im Alltag dienen, das ist klar. Doch wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht auf die andere Seite kippen oder von der anderen Seite vom Pferd herunterfallen. Denn wenn die Alltagsgeschäfte und die Verpflichtungen des Lebens größer werden als der Herr oder das, was er von uns möchte, vielleicht auch als seine Gemeinde, ja, das ist alles unwichtig, was da läuft, das kann man wahrnehmen oder auch nicht, so denken viele Geschwister. Ich möchte das nicht von allen behaupten. Aber andere Dinge werden so schnell wichtiger. Verpflichtungen des Lebens viel größer als der Herr, viel größer als die Gemeinde, viel größer sind die Dinge des Lebens als derjenige, von dem alles kommt. Das ist das Komische. Und wenn hier unsere Prioritäten verschoben sind oder wir auf der anderen Seite des Pferdes fast schon runterfallen, liebe Geschwister, dann stimmt etwas mit unserer Einstellung nicht mehr. Dann erwarten wir den Herrn auch nicht wirklich. Ja, wir müssen bedenken, man kann tatsächlich so in Aktivitäten des Alltags verstrickt werden, dass man keinen Blick mehr für Gott und seinen Heilsplan hat. Dass man auch keine Zeit und kein Ohr mehr für ihn hat. Dass man nicht mehr hört, wie ein Jünger hört. Ja, dass man keine Zeit für sein Wort und auch keine Zeit mehr für das Gebet hat. Was ist das dann für ein Glaubensleben? Da muss man aber auch als Pastor aufpassen. Man muss auch aufpassen, wenn man auch dem Herrn vollzeitlich dient. Ich kann mich nicht nur den Aktivitäten hingeben und sagen, ja, keine Zeit mehr für Gebet, keine Zeit mehr für Wortstudium. Das wäre völlig falsch. Denn was tut man dann, wenn man keine Zeit mehr hat für den Herrn, wenn man keine Zeit mehr hat für das Wortstudium, wenn man keine Zeit mehr hat für Gebet, keine Zeit mehr, um auf ihn zu hören? Dann richtet man seinen Alltag halt so ein, wie man selber denkt. Nach seinem eigenen Denken, man lässt sich von sich her leiten, von seinen eigenen Gedanken. Und man tut alles das, wie man selber denkt. Und man schaut auf die Menschen um einen herum, vielleicht hört man auch von den Medien und richtet sein Leben danach ein. Und man kann nicht schnell genug schauen, hat man sich dem Lauf dieser Welt gleichgestellt. Alles so zu haben, wie es die anderen auch haben, dann passt es schon, dann falle ich in keiner Weise aus der Reihe. Aber das ist völlig falsch. Das ist völlig konträr zum Willen Gottes. Ja, auch wiedergeborene Menschen können so weit kommen, dass sie in den Dingen dieser Welt und in ihrem Alltag so gefangen sind, dass sie gar nicht mehr erkennen, was eigentlich Gottes Wille ist. In Lukas 14, da lesen wir noch manche Details, warum die Einladung des Königs abgelehnt wurde. Wir haben schon gehört, der eine hat einen Acker gekauft, der andere hat mit 5 Joch Ochsen zu tun gehabt, wieder andere hatte sich eine Frau genommen. Das sind alles Dinge, die im Leben vorkommen und das nicht unbedingt alles falsch sein muss. Ein Acker muss bearbeitet werden. Wenn man Ochsen hat, dann muss man sie auch einspannen und muss sie dressieren. Heute wird man von großen Maschinen reden. Heiraten ist auch nicht verboten. Aber wenn man keine Zeit mehr für Gott hat oder keine Ausrichtung mehr für Gott, dann stimmt etwas nicht mehr. Das alles können also durchaus Bestandteile des Lebens sein, doch letztendlich können diese Dinge auch zu billigen Ausreden werden. Keine Zeit für Gott. Alles andere ist wichtiger. Man hat ja schließlich so viel zu tun. Doch was will der lebendige Gott? Er macht keine Kompromisse. Wenn wir vielleicht das ja manchmal auch meinen, aber er macht keine Kompromisse. Er will die erste Position in deinem und meinem Leben. Er will die erste Position, auch die erste Ansprache in deinem und meinem Alltag sein. Er will, dass wir unser Leben nach seinen Anordnungen gestalten und nicht wie wir es gerade mal für richtig halten. Und er sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und nicht als zweites oder als drittes. Und für Israel war dies scheinbar damals nicht dran. Israel hatte die Knechte und somit das Wort des Herrn missachtet. Ja, noch mehr. Matthäus 22, Vers 6. Die Leute, die uns so zu Gott führen wollen, die können wir nicht brauchen. Der Jesus sagte diesem Gleichnis in Vers 6, die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Sie könnten es nicht mal hören, dass man sie aufs Reich Gottes hinweist. Die Knechte des Herrn waren Störfaktoren. Ständig diese Einladung, Umkehr zu Gott, hinweg mit denen, dann werden wir schon unsere Ruhe bekommen. Und immer wieder wurden die Propheten und Knechte des Herrn mundtot gemacht und beseitigt. In Israel. Es war übrigens die letzten Jahrhunderte auch so mit den Christen, die das Evangelium verkündigt haben, auch Missionare, Leute, die der Herr gesendet hat. Auch bis zum heutigen Tag werden Tausende von Christen in aller Welt umgebracht, weil jemand etwas dagegen hat. Aber in Israel ging es hin bis zur Kreuzigung des Herrn Jesus. Und darüber hinaus, wir wissen, dass dann bald wieder Stephanus gesteinigt worden ist, auch Jakobus enthauptet wurde und so weiter. Nicht umsonst hatte der Herr Jesus in seiner Strafrede über Israel angekündigt: Darum siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen. Denkt man da nur an Paulus, wie viel er Verfolgung mitmachen musste. Gott, der Herr, hatte lange zugesehen, er hatte auch viel Geduld mit Israel. Doch wie geht es jetzt weiter in diesem Gleichnis des Herrn Jesus? Es heißt hier in Vers 7, Matthäus 22, Vers 7, da wurde der König zornig. Zweitens, der König lehnt die geladenen Gäste ab. Gott, der Herr, hat viel Geduld und Langmut. Das hat er an Israel immer wieder bewiesen. Und das erzeigt er auch in unserem Leben. Doch wir wissen, dass Gott, der Herr, auch zu seiner Zeit gewisse Grenzen setzt. Wo er dann schließlich sagt, bis hierher und nicht weiter. Die geladenen Gäste hatten den König nicht ernst genommen. Und jetzt gab der König den Gästen eine Absage. Jetzt ging es anders herum. Jetzt kam sein Zorn über sie. Vers 7, da wurde der König zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Boah, das ist ja brutal, was wir hier lesen. Aber wisst ihr, wenn wir auf Israel schauen, dann müssen wir sehen, es ist genauso geschehen. Ihr wisst es alle. Auch was wir aus Geschichtsschreibungen zum Beispiel von Josephus Flavius lesen. Wir wissen, 70 nach Christus war es soweit. Da hatte der römische Kaiser Titus die Stadt Jerusalem mit 4 Legionen umlagert. Müssen Sie das mal vorstellen. 4 Legionen um Israel, komplett umlagert. Und diese Belagerung, die ging längere Zeit. Ich meine sogar ein paar Jahre. Müsste es aber auch nochmal nachforschen. Als aber in den Tagen des Passafestes über 1/3 der Gesamtbevölkerung in der Stadt war, da hatte Titus diese Sache genutzt und hatte die Stadt komplett verriegelt. Und anschließend mit Feuer verbrannt und dem Erdboden gleichgemacht. Damals starben über 1 Million jüdische Menschen. Nehmen wir mal die Stadt München. Sie wird jetzt umlagert, umriegelt mit Panzern. Keiner mehr kann raus, keiner mehr rein. Und dann wird Feuer angezündet. Schlimm. Aber wir fragen uns, war das ein Zufall mit Jerusalem? Nein! Das war der Zorn Gottes, weil die jüdischen Menschen der Einladung Gottes nicht gefolgt sind. Der Zorn des Königs aller Könige, das ist die Erfüllung hier von Vers 7. Der König sandte Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Jesus, der Sohn Gottes, wurde von Israel verworfen und die Gäste waren nicht bereit. Doch wenn die einen Gäste nicht wollen, so heißt es noch lange nicht, dass die Hochzeit nicht stattfinden wird. So hat der König eben andere Gäste eingeladen. Er wollte die Hochzeit zur Ausführung bringen. Matthäus 22, Vers 8 und 9. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit, so viele ihr findet. Also nun ergeht die Einladung an andere Leute. Die Geladenen waren nicht würdig, das Hochzeitsmahl sollte trotzdem stattfinden. Wir wissen, dass Gott, der Herr, das Volk Israel beiseite gestellt hat. Das ist jetzt auch ein heilsgeschichtlicher Faktor. Und an wen erging jetzt das Heil? An alle Völker und Nationen. Geht hin an die Kreuzungen und Straßen und ladet zur Hochzeit, so viele ihr findet. Im erweiterten Sinne ist das auch bis heute unser Auftrag. Lade Menschen ein zur Hochzeit des Herrn. Rufe Menschen zu Gott. Ob das hier in München ist, oder ob das in anderen Städten ist, ob das in ganz Deutschland, Europa ist, oder bis hin zu den entferntesten Inseln und Volksstämmen. Und da wird der Liedvers wahr, der auch in unserem Liederbuch steht: Gott lädt uns ein zu seinem Fest, lasst uns gehen und es allen sagen, die wir auf dem Wege sehen. Gott lädt uns ein, das haltet fest, wenn wir gehen. Worauf noch warten? Warum nicht starten? Lasst alles andere stehen. Doch wie geht es uns manchmal, wenn wir unterwegs sind für den Herrn, wenn wir einladen für den Herrn? Es wäre schön, wenn da jeder schon etwas davon berichten kann. Ich habe jemanden zum Herrn eingeladen. Und dann kann man von Erfahrungen berichten, wie war die Reaktion. Auch uns geht es heute vielfach so wie den Knechten des Herrn, wenn man zu seiner Hochzeit einlädt. Viele Menschen interessieren sich nicht dafür. Manchmal entsteht Widerstand. Und gerade die Menschen hier in Deutschland, meint man manchmal, sie interessieren sich wirklich am wenigsten für Gott, für die Sache Gottes, für den Sohn Gottes und für das Evangelium. Doch auf der anderen Seite ist es schon erstaunlich, dass derzeit Tausende von Flüchtlingen nach Deutschland strömen. Europa, Deutschland, ob die von Syrien sind, die tatsächlich auch in Not sind, oder ob es Leute aus im Irak sind schon vormals, oder ob sie jetzt von Afrika kommen. Manche wollen auch einfach nur ein besseres Leben hier in Deutschland. Und viele, viele natürlich auch aus dem Balkan. Es ist nicht alles gerechtfertigt, was hier hereinströmt nach Deutschland. Aber es geschieht. Und liebe Geschwister, ich denke, da müssen wir auch ein Auge dafür haben. Nämlich, das sind Leute von den Hecken und Zäunen. Wenn hier die Leute in Deutschland das Evangelium nicht mehr hören wollen, dann müssen wir auch bereit sein, anderen das Evangelium zu bringen. Leute auch von den Hecken und Zäunen einzuladen, wenn die eigenen Leute auf die Einladung nicht reagieren. Erst gestern hatte ich in Germering einen Mann gesehen, wo ich dachte, das gibt es gar nicht. Der hatte so eine alte Kappe auf und einen verschwitzten Mantel. Es war kein Landstreicher. Man hat gesehen, der ist wahrscheinlich tatsächlich irgendwo vom Balkan her gekommen nach Deutschland. Aber der hatte nichts vorgespielt, der hatte einen Rundrücken, sowas sieht man ganz selten, und hatte ganz verdrehte Beine, er konnte kaum gehen und mit zwei Krücken konnte er sich gerade so entlanghangeln. Das war nichts Geschauspielertes. Das war auch kein Mensch, der jetzt Mitleid erregen wollte. Aber man hat Mitleid bekommen, wenn man ihn gesehen hat. Und dann habe ich gedacht, genau solche Menschen, die sucht der Herr. Genau solche. Ich bin leider nicht zu ihm hingegangen. Ich war auch so einer, der gesagt hat, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Aber ich habe mir nachher viele Gedanken gemacht, auch wo ich mich mit diesem Text beschäftigt habe. Wo der König sagt, ladet Lahme und Krüppel ein zu meinem Fest. Das ist in Ordnung. Oder wenn du ein Fest machst, wie wir so in Lukas 14 im Vorspann gehört haben, so lade Lahme und Krüppel ein, die das in der Vergeltung der Gerechten, wo man es nicht mehr rückgängig machen kann, und du bekommst deinen Lohn bei Gott. Ich weiß nicht, wie wir mit solchen Leuten umgehen würden, wenn sie heute in unsere Gemeinde kommen würden. Wenn mal 5 solche Leute oder nur einer in die Gemeinde kommen würde. Sicherlich hätten wir das größte Problem mit der Sprache. Aber wir wären wahrscheinlich auch überfordert. Ich würde sagen, ja, da hast du ein bisschen Kleingeld und jetzt geh hin, wärme und sättige dich, geh hin in Frieden, der Herr segne dich. Aber wisst ihr, damit ist es auch nicht getan. Solche Begegnungen können große Herausforderungen sein. Und auch wir als Leute des Herrn müssen uns immer mehr darauf gefasst machen und sollten uns eigentlich freuen, wenn auch unsere Gemeinde mal mit solchen Leuten belegt ist. Denn zu Gott darf jeder kommen. Und wie lange ergeht diese Einladung? Diese Einladung ergeht so lange, bis der Hochzeitssaal des Königs voll ist. Denn wie lange hat Gott jetzt Israel beiseite gesetzt? Paulus lüftet uns dieses Geheimnis in Römer 11, Vers 25. Und er sagt, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht selbst so klug dünket, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis dass die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Bis die Letzten gerufen sind von den Hecken und Zäunen. Bis der letzte Krüppel eingegangen ist ins Reich Gottes. Dann wird Israel wieder eingesetzt werden als Heilskörper. Und wisst ihr, es gilt hier. Wir haben nicht die Zahlen auf der Hand. Wir wissen nur, dass schon viele eingegangen sind und wir können die Zeichen der Zeit beobachten. Ich bin überzeugt, dass die Vollzahl der Heiden bald erreicht ist. Weil auch bald die letzten Volksstämme erreicht sind. Das ist ein anderes Zeichen. Irgendwann ist der Letzte hinzugetan. Und irgendwann ist das Fassungsvermögen des Hochzeitssaales erreicht. Nur Gott kennt die Fassungszahl. Und das müsst ihr uns aufrütteln. Doch am Ende dieses Gleichnisses, da sehen wir noch ein entscheidendes Ereignis. Jetzt findet die Hochzeit statt. Und der König, also der Vater des Sohnes, kommt in den Hochzeitssaal. Und was tut er jetzt als erstes? Er schaut auf die Gäste. Und das ist jetzt unser letzter Punkt, der noch ganz kurz ist, der dritte Punkt, der König und die Gäste. Erstens Einladung des Königs, zweitens der König lehnt die Gäste, geladenen Gäste ab, drittens der König und die Gäste. Hier in Matthäus 22, Vers 11 lesen wir, als aber der König hineinging, die Gäste zu besehen. Und hat mal geschaut, wer ist jetzt alles gekommen, wer ist alles da, bevor das Fest losgeht, mal anschauen. Wie spannend muss das sein, wenn seine königliche Majestät den Raum betritt. Da ist schon ein Teppich ausgelegt, alles ist bereit, alles sieht mit Spannung auf den Vater des Bräutigams. Und vielleicht ruft einer noch laut, der König kommt, alles aufstehen. Oder alle Gäste verneigen sich, feierliche Angelegenheit. Und jetzt geht der König, durch die Reihen und schaut die Gäste sehr genau an. Und er sieht sehr schnell, ob hier alles in Ordnung ist oder nicht. Der König schaut vor allen Dingen auf die Kleidung der Gäste. Denn die Gäste brauchen ein hochzeitliches Gewand. Oh, und was sieht er da? Da ist tatsächlich einer im Hochzeitssaal, der kein hochzeitliches Gewand anhat. Und der König fragt diesen in Vers 12 und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Kleid an? Er aber verstummte. Vielleicht hatte sich der Gast zwischen den anderen irgendwo versteckt, hatte sich irgendwo hereingemogelt, dass ihn die Diener des Hochzeitssaales gar nicht gesehen hatten. Und liebe Geschwister, das ist auch heute so in der Gemeinde des lebendigen Gottes, dass auch mancherlei Leute sich immer wieder einschleichen, die sich noch nie klar bekehrt haben. Aber wir müssen es immer bedenken, wer nur Mitläufer ist in der Gemeinde, der wird am Ende keinen Teil haben mit dem Bräutigam und dem Hochzeitsmahl. Er wird keinen Teil haben. Er wird vorher hinausgeworfen werden. Denn was wir hier sehen, das deutet eben auch auf die Gemeinde des lebendigen Gottes hin. Natürlich wollen wir in dieses Gleichnis nicht zu viel hineinpacken, aber wenn hier jemand mit einem unsauberen Kleide an der Hochzeit teilgenommen hat, also wer durch den Herrn Jesus errettet ist, der bekommt ein weißes Kleid, der hat quasi das glänzende Hochzeitsgewand an, und wer eben nicht errettet ist, der bekommt auch dieses Kleid nicht. Und wenn hier jemand mit einem unsauberen Kleid hineingekommen ist, so zeigt es uns ein Stück weit auf, und da bin ich auch völlig mit manchen Auslegern in Einstimmung, dass das Hochzeitsmahl des Lammes, also die Hochzeitsfeier hier auf Erden stattfinden wird. Und genau hier auf Erden, da kann sich jemand dazu hereinschleichen, der gar nicht an den Herrn Jesus glaubt, der wirklich nicht dazugehört. In Offenbarung 19 sehen wir die Hochzeit des Lammes. Und dort sagt uns Johannes: Ich hörte, wie die Stimme einer großen Menge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie die Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, ist König geworden. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine, glänzend reine Leinwand zu kleiden. Hier sehen wir das. Es wurde der Braut gegeben, sich in feine, glänzend reine Leinwand zu kleiden, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe, selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Diese sind wahrhaftige Worte Gottes. Der Braut wurde es gegeben, sich in glänzend reine Leinwand zu kleiden. Und auch selbst die Leute, die später noch mit dem tausendjährigen Königreich mit dem Herrn Jesus mitregieren werden, die wird der Herr Jesus vorher alle sortieren. Zur Linken und zur Rechten wird er die Schafe und die Böcke scheiden. Aber wir sehen hier, bei der Hochzeitsfeier ist eben die Gerechtigkeit der Heiligen. Und die Heiligen sind mit Gottes Gerechtigkeit bekleidet, mit glänzend reiner Leinwand. Was ist unsere Gerechtigkeit? Sind das unsere Bemühungen? Nein, wir wissen es. Es ist die Gerechtigkeit dessen, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Es ist die Gerechtigkeit dessen, der dort außerhalb der Tore Jerusalems ans Kreuz geschlagen wurde. Es ist die Gerechtigkeit dessen, der draußen auf Golgatha sein kostbares Blut vergossen hat. Es ist die Gerechtigkeit dessen, der von keiner Sünde wusste und sich doch für uns zur Sünde hat machen lassen. Es ist die Gerechtigkeit des Herrn Jesus Christus. Gelobt sei sein heiliger Name. Und jetzt kommen wir wieder zum Hochzeitsmahl. Es werden also nur Menschen am Hochzeitsmahl teilnehmen, die das Kleid seiner Gerechtigkeit tragen. Das ist letztendlich auch die Eintrittskarte. Und es stimmt auch, was einige Glaubensgeschwister sagen, wenn es darum geht, in den Himmel einzugehen oder mit dem Herrn die Ewigkeit zu verbringen, so sagen sie: Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Und was ist jetzt mit dem, der dieses Kleid nicht trägt, der sich hineingemogelt hat? Ach komm, König, sei doch nicht so streng. Den kann man doch durchgehen lassen. Einer bei Hunderttausenden. Macht doch nichts. Doch wisst ihr, das gibt es bei Gott nicht. Wir haben einen Gott, der gerecht ist. Und wir haben es hier mit dem König der Gerechtigkeit zu tun. Und dieser König der Gerechtigkeit, fragt hier: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Kleid an? Dieser Gast hatte keine Antwort. Wahrscheinlich ist verstummt, ist erzittert vor dem König. Peinlich, wenn man sowas fragt. Und jetzt hat ihn der König doch gesehen, hat immer gedacht, er wird nicht gesehen. Und sagt der König: Ja, schön, dass du da bist. Nimm halt auch irgendwo Platz. Nein, der König der Gerechtigkeit beauftragt seine Diener und sagt: Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Hat keinen Teil an der Hochzeitsfeier. Und dort wird es Heulen und Zähneklappern sein. Und hier ist uns bereits ein Teil der Hölle aufgezeigt. Äußerste Finsternis, Angst und Qualen, keine Gnade, kein Heil und keinen Trost mehr. Gott, der Herr, muss so den sündigen Menschen richten. Und man kann sich eben nicht irgendwie um den Herrn Jesus herumschleichen und dann womöglich in den Himmel eingehen wollen. Das geht nicht. Nein, das Ende dieser Menschen wird das ewige Gericht sein. Zum Abschluss noch ein letzter Vers. Denn viele sind berufen und wenige sind auserwählt. Dieser Vers hat schon viel in Straucheln gebracht, wo sie dann gefragt haben: Ja, bin ich denn überhaupt auserwählt? Aber das zeigt uns das Wort Gottes nicht, dass nur Einzelne letztendlich auserwählt sind und dass Gott schon jetzt selektiert und sagt, der kommt zu mir und der kommt zu mir und der andere nicht. So macht es Gott nicht. Aber Gott gibt die Einladung weiter. Und er weiß schon vor Grundlegung der Welt, wer die Einladung annimmt. Und das sind seine Auserwählten, die seine Einladung annehmen. Das heißt nicht, dass nur bestimmte Menschen den Zugang zum Himmelreich haben können, nein. Denn Gottes Wille ist es, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und errettet werden. Doch wie gesagt, es reagieren nicht alle auf seine Einladung. Und viele, viele, viele Menschen begehen eben diesen großen Fehler ihres Lebens. Sie machen den gleichen Fehler wie damals Israel. Sie lehnen ganz bewusst die Einladung Gottes ab. Sie wollen die Einladung des Königs nicht annehmen. Wer aber die Einladung annimmt, der ist bereits auserwählt. Und der wird teilhaben an diesem wunderbaren Hochzeitsmahl und an der Gemeinschaft mit dem Vater und seinem geliebten Sohn. Wir haben uns angesehen, die Einladung des Königs. Zweitens, der König lehnt die Gäste ab. Drittens, der König und die Gäste. Zum Schluss möchte ich einfach fragen, was ist deine Antwort? Wenn du schon die Einladung des Herrn gehört hast, wenn du vielleicht ihm auch schon gehörst, was ist deine Antwort, wenn es darum geht, weiteren Einladungen des Herrn zu folgen? Was ist deine Antwort, wenn es darum geht, auch Schritte mit dem Herrn zu tun? Was ist deine Antwort, wenn es darum geht, diesem Herrn zu dienen, bis seine Hochzeit gekommen ist? Ich würde uns allen wünschen, dass wir uns keine merkwürdigen Ausreden einfallen lassen oder andere Prioritäten in unserem Leben setzen, sondern lasst uns des Königs Ruf hören und wieder neu seiner Einladung folgen. Selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Offenbarung 19, Vers 9. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns auch solche wunderbaren Gleichnisse auch vor Augen stellst. Und wir danken dir, dass du der ewige Bräutigam bist. Und dass du auch derzeit, Herr, deine Hochzeit vom Vater vorbereiten lässt. Und dass heute noch Menschen hinzugeladen werden. Wir danken dir, dass wir schon zu dir gehören dürfen. Wobei sich auch sicherlich manch einer immer wieder von Neuem auch prüfen muss. Habe ich diese Einladung wirklich angenommen? Gehöre ich wirklich zu diesem Herrn und Gott? Glaube ich auch seinem Wort, wenn ich mich zu ihm gewendet habe? Wir möchten dafür beten, Herr, dass keiner von uns verloren geht, auch keiner von uns verkehrte Wege einschlägt, sondern dass wir den Einladungen deiner Majestät folgen. Wir danken dir, Herr, dass du auch über uns wachst und dass du, Herr, uns an dein ewiges und seliges Ziel bringst, so wir gänzlich zu dir gehören. Wir danken dir, dass du auch heute da bist, dass du, Herr, uns auch führen und leiten mögest, auch in der kommenden Woche mit allem dem, was ansteht, und dass du, Herr, auch über uns als deine Gemeinde wachen möchtest. Herr, dass wir Leute sind, die noch weitere Menschen, Herr, zu dir rufen können, die uns von dir gebrauchen lassen und die uns freuen, Herr, auf deine bevorstehende Hochzeit. Wir danken dir dafür und preisen dich im Namen Jesu. Amen.